Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 82. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Das ist hier also heute das angekündigte Riesling-Tasting mit Moritz Heidler aus Stetten im Remstal. Die Weine zeigen meines Erachtens punktgenau das Super-Feeling von Moritz für Rhythmus, Balance und Ästhetik in seinen Weinen, nicht kommerziell, sondern originell und mutig. Das sind Weine, die man unbedingt einmal im Glas gehabt haben sollte. Los geht's!
Ja, ich habe dir jetzt mal hier auch einen Riesling eingeschenkt, dass es hier nicht so eine trockene Veranstaltung ist.
Das ist eine sehr gute Idee. Also ich muss sagen,
wir haben jetzt hier 2019er Stettener Riesling Ortswein und zwar der Schilfsandstein. Wächst auf Schilfsandsteinböden, wie der Name ja schon erahnen lässt. Und Schilfsandstein ist eben sehr sehr karger Boden, hat sehr schlechte Wasserhaltefähigkeiten und das Wasser sickert quasi einfach nur durch und wird dann drunter vom Gipskörper, der da drunter liegt, aufgesaugt, wie so ein Schwamm ein bisschen. Und deswegen müssen die Reben auch relativ tief wurzeln, um an Wasser und Nährstoffe zu kommen.
Wie tief können die?
Keine Ahnung.
Manche sagen 10 Meter, andere sagen auch nur 2 Meter ist Schluss.
Ich habe es noch nie ausgegraben, ehrlich gesagt. Wir ziehen die halt immer raus, dann fatzt es meistens ab, wenn ich ehrlich bin. aber auf jeden Fall merkt man, ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Wir haben bei uns im Betrieb 2 Ortsweine vom Riesling und ich unterteile die so ein bisschen in den westlichen Teil von Stetten, wo wir halt die meisten Rieslinge auf Bunde Mergel oder halt eben Gipskäuper stehen. Die sind deutlich fruchtbetonter, obwohl es eigentlich die kühlere Seite ist, weil es halt Richtung Osten geneigt ist, eigentlich nur Morgensonne bekommt. Und dann die östliche Seite vom Dorf, wo jetzt eben hier der Wein herkommt, der Schilfsandstein, da ist das meiste, was wir in Riesling haben, eben auf Schilfsandstein. Was einfach deutlich mineralisch ist, viel weniger Frucht hat und man merkt das jetzt auch hier ein bisschen auch eine Reduktion. Also ist
viel nasser Boden und Stein.
Auch so ein bisschen, traurig. Ich sage immer, D-Böller.
Ja, genau. Das ist also, früher hat mir vielleicht sogar Böxer gesagt.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, ja.
Mein Vater sagt es heute noch.
Deswegen mag er den nicht oder mag er den doch?
Ja, am Anfang hat er ihn überhaupt nicht gemocht. Das ganze Team war am Anfang nicht so überzeugt. Außer mir eigentlich fanden den die meisten nicht so toll. Aber jetzt so, nachdem man ein halbes Jahr auf der Flasche ist, sagt selbst mein Vater, dass er den mittlerweile gern trinkt. Und das ist eigentlich immer so, wenn das mein Vater irgendwann mal sagt, dann ist das, hat er die Prüfung bestanden, wenn es mein Vater gern trinkt. Aber meistens muss man schon nochmal unterscheiden. Wenn es direkt kurz nach der Füllung nicht so gut ankommt, heißt es noch lange nicht, dass es nicht nachher doch ein großer Wein ist. Und meistens bei meinen Lieblingsweinen war es so, dass am Anfang mein Vater überhaupt nicht überzeugt war und dann ein halbes Jahr oder Jahr nach der Füllung war er auf einmal total begeistert.
Woher nimmst du diese Sicherheit? Ist das, sagen wir mal, bei deinen relativ jungen Jahren die Erfahrung, dass du sagst, wenn der am Anfang so durchaus ein bisschen reduktiv ist und so weiter, und siehst du hinter diese Fassade?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Sicherheit. Ich bin ganz oft auch verunsichert.
Und da bist du der intuitive Rapper, ne?
Ja, nee, ich bin eigentlich voll der Schisser auch.
Also okay,
ich denke mir halt, man muss immer ein bisschen was ausprobieren und es sind auch schon einige Sachen schiefgegangen, muss ich hier auch zugeben. Also es hat nicht immer alles hingehauen oder hat auch nicht immer alles funktioniert. Manchmal hatte ich auch, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass das Ergebnis nachher schlecht war, aber halt nicht das, was ich erwartet habe. Das kam auch oft vor. Das war zum Glück meistens der Fall, aber klar, manchmal zahlt man auch Lehrgeld und das ist schon halt so, das gehört auch dazu. Aber in der Regel unterhalte ich mich viel mit Kollegen, egal ob jetzt hier, ich meine, im VDP hat man ja oft die Möglichkeit, mit Kollegen zu sprechen und auch deren Weine zu verkosten. Wir sehen uns ja regelmäßig auf unseren eigenen Messen und da kann man sich gut austauschen und ich vertraue dann darauf, dass die mir da keinen Scheiß erzählen.
Also und kollegiales Feedback. Aus.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist eigentlich ganz wichtig und das auch bei den Praktika. Mhm. Da haben wir Sachen gemacht, wo mein Vater dann später gemeint hat, das geht auf gar keinen Fall. Mein Vater hat zum Beispiel damals noch auf der Schule gelernt, Ganztraubenpressung bei Riesling fördert Utah. Und ich habe ihm gesagt, ich kenne kaum einen Weißweinwinzer oder kaum einen Rieslingwinzer von anderen Regionen, die meisten haben ja nicht mal einen Entrapper. Also das ist immer Ganztraubenpressung und die haben ja auch nicht alle Utah. Und dann haben wir das einfach ausprobiert und das hat funktioniert und seither machen wir das meiste eigentlich so. Also einfach ausprobieren und
Ist Utah nicht eher ein Problem im Weinberg, Trockenstress und so weiter?
Ja, so habe ich es eigentlich gelernt. Ja. Aber früher gab es auch mal, in der alten Schule wurde das noch auch auf Ganztraubenpressung angeblich zum Teil zurückgeführt. Okay, aber ja, wie gesagt, mittlerweile machen wir das und wir hatten
nie. Wie haben das die Betriebe gemacht, wo du gelernt hast? Fürst hast du eben gesagt und Künstler?
Gut, Also beim Fürst muss ich sagen, es war mein allererstes Praktikum. Ist eins der wenigen Dinge, die ich bereue, dass ich da mein erstes Praktikum gemacht habe.
Wäre besser das letzte, ne?
Ja.
Ja, das glaube ich.
Beim Künstler haben wir zum Teil entrappt. Da haben wir sogar überraschend viel entrappt, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Aber ich glaube doch, da haben wir relativ viel entrappt. Aber in Kalifornien zum Beispiel oder in Burgund gar nichts. Also was Weißwein betrifft. Und und dann habe ich gesagt, das probieren wir jetzt einfach aus und haben es immer klar. Wir haben ja den Vorteil durch das, dass wir mittlerweile so viel Riesling haben. Oder generell ist es ja auch ein Vorteil, wenn man sich ein bisschen auf weniger Rebsorten konzentriert, dass man halt auch mehr ausprobieren kann. Und das ist der große Vorteil. Und seither können wir auch deutlich mehr ausprobieren und machen das auch einfach.
Das ist so ein Typ, der kommt auf mittellauten, fast leisen Sohlen rein und hat in dieser mittleren Phase sowas ganz, ja, von der Textur her, was sehr, sehr Angenehmes. Mhm. Es ist zu fassen, hat aber was Geschmeidiges. Und dann mit dem Umschalten in den berühmten Schluckmodus, dann fängt auf einmal an, sozusagen macht er richtig Tempo, macht richtig.
Der bleibt auch dann, also für einen Ortswein relativ lang,
sehr lang, sehr lang. Das ist also ein großer Eindruck dann letztlich am Gaumen, ne?
Ja, und das ist eben das, in der zweiten Phase, das ist eben das auch, was Pulvermecher ausmacht und man muss jetzt dazu sagen, dass das eigentlich weinrechtlich könnte ich den Ortswein hier komplett als Pulvermecher deklarieren, was natürlich. Was ich nicht mache, weil bei mir Pulvermecher das große Gewächs ist oder die große Lage und da verwenden wir nur die Parzellen, die im ursprünglichen Pulvermechergewand sind, weil das wurde mit dem Weingesetz 71 wurde Pulvermecher ein bisschen ausgedehnt, ein bisschen vergrößert und wir haben jetzt hier quasi die Parzellen mit drin, die mittlerweile Pulvermecher sind laut Weinrecht. Aber traditionell eigentlich nicht mehr dazugehören würden. Und daraus machen wir den Ortswein quasi. Und man merkt aber schon so, dass es der kleine Bruder vom Pulvermecher ist, eben weil er in relativ verhalten ist am Anfang, aber dann im Abgang ziemlich lang
sich öffnet. Ist der gesamte Pulvermecher vom VDP große Lage oder nur diese ursprünglich kleinere Teil?
Nee, also der VDP hat das schon auch eingegrenzt. Also wir können das nicht im ganzen in der ganzen Lage machen.
Ja. Das war 2019, ne?
Genau, ja.
Ja. Wie viel Alkohol hat er? 12,5?
Naja, 12,5 sogar. Möchte ich eigentlich beim Ortswein eher drunter sein. Klappt noch nicht ganz immer. Wobei, ja, beim Gutswein sind wir bei 11,5. Also, ja, das akzeptiere ich dann halt. Aber im Prinzip tue ich eigentlich generell nichts mehr anreichern. Und von daher, wir arbeiten in der Richtung. Wir versuchen auch viel mit, dass wir eben nicht mehr gipfeln. Allerdings schaffen wir das nicht bei den ganzen 23 Hektar, da konzentrieren wir uns, oder da versuchen wir jetzt gerade viel bei der großen Lage. Beim Ortswein wird schon noch einmal gegipfelt, wobei unsere Reben mittlerweile generell sehr mager sind. Wir halten die recht mager. Und dieses Jahr hatten wir zum Beispiel halt auch einmal Frosch und zweimal Hagel, was dem Wuchs natürlich auch einen ziemlichen Dämpfer gegeben hat. Deswegen ja, wächst es generell relativ schwach mittlerweile bei uns.
Also muss man gar nicht.
muss man nicht mehr so viel machen, nee.
Also das Gegenteil, wenn man nicht gipfelt, muss man einwickeln.
Genau, ja. Also oder halt, wenn es so schwach wächst, dann reicht es vielleicht auch manchmal, wenn man gar nichts macht.
Okay.
Aber ja, doch, ja. Einmal muss man trotzdem gipfeln in der Regel.
Und wie erhaltet ihr es mit dem Rebschnitt? Da gibt es ja auch sanften Rebschnitt und klassischen.
Ja, wir versuchen schon ein bisschen nach dem sanften Rebschnitt das zu machen, aber allerdings jetzt nicht so 100% konsequent leider. Da sind wir, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht ganz so weit. Wobei ich schon auch darauf achte, dass wir da keine großen Wunden machen, also dass wir eben kleine Wunden machen und dass wir auch so ein bisschen den Saftfluss beibehalten und den nicht zu sehr stören. Und wir machen das konsequent seit 2014 nach dem Mondkalender. Also das ziehen wir durch und dann an den Tagen, wo wir nicht schneiden können, ziehen wir dann halt raus. Also wir schneiden im Prinzip nur vor, wenn wir schneiden, und an den anderen Tagen ziehen wir raus.
Der kostet bei euch
auf dem Weingut? Der kostet mittlerweile 10,40 Euro ab Hof.
Und ist noch vorrätig?
Ja.
Dann ist es eine Empfehlung.
Vielen Dank.
Wenngleich man natürlich sagen muss, dass es kein Schmeichler ist. Ne?
Ja, ja, auf jeden
so
Fall.
So wie er sich jetzt aktuell präsentiert. Das kann ihm wieder in ein, zwei Jahren anders sein, aber so wie es jetzt präsentiert, ist das eher ein Typ, der fordert, der dich auch gerade in der zweiten Trinkphase, Mundphase nicht in Ruhe lässt, der vibriert, der, also wer eher so diesen, den gemütlichen
der muss gut Wein trinken.
Der muss was anderes trinken.
Ja, genau. Ja. Nee, also das ist mir auch wichtig, dass wir halt, also ich habe jetzt im Standardsortiment im Prinzip 5 Rieslinge. Wenn wir mal so edelsüße Spielereien außen vor lassen, also Auslese machen wir nicht jedes Jahr. Kabinett mittlerweile seit 2-3 Jahren schon, aber das ist jetzt auch, würde ich jetzt nicht so unbedingt als den Kabinett aus der großen Lage würde ich jetzt nicht so als festen Pfeiler im Sortiment sehen. Aber wenn wir jetzt mal wirklich so die wichtigsten 5 Rieslinge nimmt, dann muss man sehen, dass hinter denen eigentlich fast 50% der Betriebsfläche stehen. Und dabei ist mir halt extrem wichtig, wenn man sich dann eben auf eine oder zwei Rebsorten konzentriert, dass die Weine unterschiedlich schmecken. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir 2 Ortsweine machen, den Pfeffer und den Schilfsandstein. Und der Pfeffer ist dann der von den Weinbergen westlich von Stetten. Der ist allerdings ein feinherber Kabinett. Und eben wegen den speckigeren, schwereren Böden immer viel fruchtbetonter, hat aber auch einen Ticken mehr Säure, weil es halt, wie gesagt, die kühlere Seite ist, aber fruchtbetonter, weil es die reichhaltigeren Böden sind. Und deswegen machen wir auf der Seite auch diesen feinherben Kabinett eben, und die kosten genau gleich viel, die beiden Ortsweine. Und wenn man halt Ortswein trinkt, kann man sich jetzt quasi entscheiden, ob man was Fruchtiges, Feinherbes haben will, was auch in der Nase relativ viele Fruchtaromen hat, also ein bisschen so reife Birne und Pfirsich immer, wir können den ja vielleicht danach noch verkosten. Oder halt dagegen der Schilfsandstein, der halt wirklich knochentrocken ist, der hat in der Regel, wenn die Spontangärung mitmacht, aber das hat in den letzten Jahren funktioniert, seit ich das eben bei dem Wein so fokussiere, kommen wir da in der Regel immer bei 1, irgendwas Restzucker raus. Er hat sogar auch schon mal 0, irgendwas Restzucker gehabt, wobei das natürlich dann auch irgendwo Messvarianzen im Weinlabor sind. Also, aber das ist mir schon immer wichtig, dass das der trockenste Wein ist, und deswegen ja, einfach von der Stilistik ist der Ortswein Schilfsandstein sehr trocken und mineralisch. Und die Alternative dazu wäre halt feinherb und fruchtbetonter. Und deswegen, wer jetzt einen Schmeichler will und aber trotzdem trocken mag, der muss halt Gutswein trinken.
Okay, das ist die, sagen wir, die Klasse drunter.
Genau, das wäre bei uns der Ritzling.
Genau.
Also so ein bisschen eigentlich mal angefangen hat als mein Projekt, als ich noch studiert habe. Mhm. Als ich noch im Studium war, durfte ich so meinen ersten eigenen Wein, hat mir mein Vater eine Parzelle überlassen und da habe ich dann Riesling gemacht. Das war auch eine Parzelle im Pulvermecher. Und habe dann halt gedacht, ja komm, das ist ja ein schönes Wortspiel, weil mein Spitzname von meinen Kumpels gegeben und auch dann dadurch mein Künstlername ein bisschen geworden als Rapper damals und auch bis heute beim Graffiti nenne ich mich Ritz. Mhm. Und dann war halt Riesling und Ritz war halt dann Ritzling und so kam das eigentlich 2011 ja. Noch während dem Studium als reine kleines Projekt von mir. Und haben wir dann 2017, wenn ich mich recht erinnere, als festen Bestandteil, als Gutswein ins Sortiment neu aufgenommen und hat jetzt innerhalb von 3 Jahren das geschafft, unser Topseller zu werden. Was okay. Natürlich auch mit dem Preis zusammenhängt, wenn es der Gutswein ist, natürlich der günstigste Wein.
Aber auch ihr produziert ihn, ist die größte Menge, ne?
Ja.
Das ist dieser Wein, ne?
Ja, ja. Genau. Und das ist eben ein bisschen gefälligerer Riesling, wobei der auch trocken ist. Also der hat so in der Regel um die, ja, kommt immer aufs Jahr an, aber so um die 5 Gramm Restzucker. Mhm. Aber deutlich fruchtiger, weil eben auch nicht nur Parzellen aus Städten drin sind, sondern halt auch ein bisschen, wir haben ja noch Weinberge in Schneid und in Strümpfelbach, also noch
Nachbartäler.
In Nachbarortschaften, ja. Auch im Remstal. Mhm. Und da haben wir natürlich dann nicht mehr ganz so kühles Klima wie in Städten und auch nicht mehr ganz so karge Böden. Deswegen ist Ritzling dann meistens ein bisschen fruchtbetonter in der Nase, mhm. Aber trotzdem trocken. Also das ist so, ich sage immer, der Party-Riesling. Mhm.
Und oben drüber das große Gewächs.
Und eine erste Lage haben wir auch noch am Stettner Häder, was eben auch diese speckigen, schwereren Böden hat, sehr fruchtbetont. Auch relativ, der kommt immer ein bisschen molliger daher, hat aber auch so immer im Abgang eine bisschen Salzigkeit, aber ist in der Nase viel lauter als der Pulvermecher zum Beispiel.
Mhm. Moritz, wir sind vorhin, hast du mir ja nochmal hier deinen Betrieb gezeigt und wir haben die einzelnen Abteilungen uns so angeschaut. Und da war ganz wichtig, was ich da verstanden habe, ist, dass dir wichtig ist, dass der Wein bei dir möglichst wenig bewegt wird. Also
richtig,
du hast gezeigt, da gibt es nicht, also außer mal vom Gutswein wird nicht gepumpt, sondern du stellst alle möglichen Dinge an, damit du quasi im Ergebnis weitestgehend mit der Schwerkraft arbeiten kannst. Was bringt das deinem Produkt, deinem Endprodukt?
Also die Schwerkraft selber, weiß ich nicht, ob die so extrem wichtig ist. Also viele Kollegen argumentieren ja auch mittlerweile so und sagen, es gibt mittlerweile Pumpen, mit denen lebendige Fische transportiert werden können. Dann kann das jetzt dem Wein nicht so viel ausmachen. Andere sagen, fließen tut er ja trotzdem, auch wenn er mit Gravitation fließt. Also generell, das war schon bei meinem Vater extrem wichtig, der Wein sollte nicht unnötig bewegt werden. Also das ist immer das höchste Ziel eigentlich, wenn wir im Keller arbeiten, sind so wenig Turbulenzen wie möglich, so wenig Eingriffe wie möglich. Also jetzt nicht irgendwie aus Langeweile das Rührwerk einschalten oder damit jetzt ein Fass nicht austrocknet, wird kein Wein abgestochen oder so, nur damit das Fass voll wird. Also sondern man muss sich das schon früh überlegen, wo lege ich den Wein rein, dass ich ihn danach nicht mehr belegen muss. Ich mache es mittlerweile auch bei vielen Weinen so anders, wie wir es in der Schule gelernt haben, dass die halt wirklich bis zur Füllung eigentlich auf der Vollhefe liegen bleiben. Die werden also vor der Füllung, dann nur direkt vor der Füllung einmal abgestochen, aber davor eigentlich nicht. Und ja, also sollte schon schonend gearbeitet werden und unter schonend arbeiten versteht man eigentlich im Prinzip im besten Fall gar nicht arbeiten. Klar, aber dann ein paar Arbeitsschritte oder ein paar Mal muss man den Wein halt eben bewegen, weil irgendwie muss er dann in die Flasche kommen. Und dann versuchen wir das halt so schonend wie möglich zu machen und halt ohne, dass jetzt irgendwelche Extender, Schneckenpumpen oder Impeller da den Wein verwirbeln, dann ist es mir lieber, wenn er von selber fließt. Was beim Rotwein relativ easy ist, weil man halt ein Barriquefass auch einfach mit dem Gabelstapler anheben kann. Und so machen wir das eigentlich beim Rotwein dann immer mit Gravitation. Jetzt beim Weißwein, so ein Stück Fass, vor allem unser Keller ist, der Weißweinkeller ist sehr beengt und sehr schmal. Da kommen wir dann nicht ums Pumpen rum. Aber mir ist das ganz wichtig und da kontrolliere ich dann auch immer, und dass wir da halt im langsamsten Gang von der Pumpe fahren. Und wir haben auch alle Pumpen sind, wobei wir haben eigentlich nur zwei Pumpen, aber die sind alle frequenzgesteuert, dass es eben langsam läuft und weil ich halt hoffe, dass es dann noch schonender ist.
Also so schonend, wie es geht. Und nur wenn es nicht anders geht, werden Pumpen angesetzt.
Ja.
Welche Rolle spielen denn die Faktoren Kellertemperatur und Kellermikrobiologie?
Ich denke mit Sicherheit eine sehr wichtige Rolle. Die Temperatur habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wobei ich mittlerweile gar nicht mehr so glaube, dass die Temperatur jetzt für Gerstockungen zuständig ist, sondern ich glaube wirklich mittlerweile, nachdem mir das auch schon der eine oder andere Kollege mal so gesagt hat, also so alte Hasen von der Mosel haben mir auch schon gesagt, dass sie der Meinung sind, dass halt wenn die Vegetation draußen in Winterschlaf fällt, dann fallen auch die Hefen in Winterschlaf im Keller. Und die Beobachtung habe ich wie gesagt auch schon gemacht. Da kann man so viele Heizungen einschalten, wie man will.
Der Lauf der Natur irgendwie.
Ne? Genau, ja. Mhm. Also ich denke, damit muss man sich einfach, das muss man einfach akzeptieren. Und deswegen Temperatur kann man auch nur wenig Einfluss drauf nehmen. Ich meine, alles andere ist auch irgendwie eine große Energieverschwendung. Mhm. Wobei wir bei uns ein bisschen einen Nachteil haben. Wir haben ja leider nicht so ein altes Betriebsgebäude. Das halt unser Barrikkeller ist ja im Prinzip streng genommen Dachboden. Der ist zwar relativ gut isoliert, aber wenn da die Tür zu lang offen bleibt, dann wird es da schnell drin warm. Und wir haben da auch eine Kühlanlage, die wir dann ab und zu mal einschalten müssen, um runter zu kühlen. Und ich will da auch eine konstante Temperatur drin haben. Allerdings ist halt eine Kühlanlage, die entzieht halt auch wieder viel Feuchtigkeit dem Raum und das ist auch wieder schlecht irgendwie. Also ich würde da gern irgendwann mal noch ein bisschen Maulwurf spielen, aber es kostet halt sehr viel Geld. Und würde gerne noch ein bisschen tiefer in den Berg reingraben, um noch einen richtigen Keller zu haben.
Ja, weil das beobachte ich halt, oder das beobachtet im Grunde genommen wahrscheinlich jeder, der Winzer besucht, dass da eine große Bandbreite herrscht. Ne?
Ja.
Von Kellern, die muffig riechen, die feucht sind, die mal extrem dunkel sind, die mal auch hell sind, die mal künstlich angefeuchtet werden, die auf der anderen Seite künstlich temperiert werden. Es gibt die gesamte Bandbreite und wenn man die neuen Forschungen so ein bisschen sich auch mal anschaut, da sieht man, dass die sozusagen diese unsichtbaren Faktoren,
ja, die sind sehr wichtig.
Die sind haben eine ganz, ganz große Bedeutung, ja. Und wahrscheinlich eine viel größere, als wir ahnen. Und deswegen,
das glaube ich auch, ja. Also ich hoffe, man ist halt dann immer irgendwann ein bisschen betriebsblind auch. Und ich glaube, vor allem bei Gerüche lässt man sich halt schnell verführen und merkt es vielleicht selber nicht mehr so. Aber ich bin auch schon in den Keller reingelaufen, wo ich gedacht habe, oh, hier würde ich keinen Wein machen müssen. Also jetzt, wir haben, ich habe es vorhin kurz erwähnt, als wir durchgelaufen sind, wir hatten halt früher hier, unser Keller war sehr feucht. Jetzt hat die Gemeinde oben an der Üburg, an der Ruine, eine neue Drainage gemacht, weil da viel im Zuge der Remsheimer Gartenschau neu gemacht wurde, dass das so ein bisschen für den Tourismus, dass da die Leute mehr hinlaufen können und dass das Wasser, das Regenwasser besser abfließt. Und seither ist unser Keller ein bisschen trockener und seither sind halt auch die Fässer trockener. Das finde ich ja nicht so gut. Das ist ein bisschen schlecht für uns. Mir war das immer, also man hört das heute noch, dass da hinten irgendwo Wasser durchläuft. Da ist vermutlich irgendwo eine Quelle oder eine Ader. Also man hört das da immer plätschern. Aber nicht mehr so intensiv wie früher. Und die Kellerwand ist auch nicht mehr so nass wie früher. Aber es riecht meiner Meinung nach nicht muffig. Und also ich hoffe, du hast das auch so empfunden. Aber
ja, ich habe das so empfunden. Es riecht nicht muffig.
Gut, das ist wichtig. Also das ist wirklich wichtig.
Absolut.
Und ich, wie gesagt, ich war auch schon in Kellern, wo es anders riecht. Und was ich ganz schlimm finde, ich war auch schon in einer Schatzkammer oder in einem Weinkeller von einem sehr teuren Hotel, wo auch wirklich richtig teure Schätze liegen. Und da hat es extrem nach Kork gerochen, also nach TCA. Also
ja, das ist muffig. Natürlich nicht gut, ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist quasi in vielen alten, tiefgelegenen Gewölbekellern, dass da sehr viele Pilze sich herumtreiben und dass es da manchmal auch, muffig ist vielleicht nicht der richtige.
Ja, es gibt muffig und muffig.
Genau, also genau, das ist was anderes.
So ein korkiges, TCA-Muff, das ist schlecht.
Ja.
Aber ich meine, so ein gesunder Schimmel, sage ich mal.
Genau,
so
wie bei Hanno Zilliken und anderen,
genau, das ist also völlig so, okay. So ein alter, feuchter Moselkeller, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das ist natürlich...
Kapital vielleicht sogar.
Ja, das ist natürlich Gold wert.
Ja. Ich habe in der Zwischenzeit mal hier die Nase reingehalten.
Ja, also jetzt haben wir Stettner Häder Riesling, erste Lage.
Im Prinzip nicht so reduktiv wie dein...
Genau, eigentlich im Prinzip das komplette Gegenteil, weil das sehr fruchtbetont ist. Mhm. Ich finde immer, da so ein bisschen vollreife Birne, auch so ein bisschen Pfirsich. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt, in der Nase finde ich viel lauter, viel fruchtbetonter. Ja, so richtig Früchtekorb-mäßig. Das ist jetzt vielleicht auch eher so ein Württemberger Riesling-Vertreter. Kommt auch ein bisschen fetter daher immer in der Regel. Mhm. Hat nicht ganz die Säure, zumindest nicht schmeckbar. Analytisch ist sie meistens sogar einen Ticken höher als beim Pulvermecher, weil es eben kühler ist, aber halt...
Wirkt nicht ganz so.
Ne? Genau, ja. Also nicht so intensiv im Geschmack. Aber ist halt gleich laut und voll da.
Aber nicht zu laut. Ich finde nicht zu laut. Im Vergleich natürlich. Ja, dann schon, aber den Solo in einem Tasting drin würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein richtig lauter.
Hm. Ja gut, ich weiß auch nicht, bin da vielleicht voreingenommen.
Ja.
Aber hat dann hinten raus auch nicht so ganz die Salzigkeit. Also ein bisschen ist schon da, finde ich. Aber nicht im Vergleich. Also wenn wir nachher einen Pulvermecher trinken, ist schon nochmal ein anderes Level an Salzigkeit auf jeden Fall. Und deswegen auch, denke ich, deshalb auch ein Grund, warum das jetzt nur erste Lage ist. Mhm. Aber trotzdem finde ich das auch ein... also ich mag den eigentlich sehr gern, auch so zum Essen. Das ist ein
sehr feiner, eleganter Wein. Der ist der ist beides anspruchsvoll und zugänglich zugleich. Also es ist ein Wein, der es dem geneigten Verbraucher und Konsumenten nicht so besonders schwer macht.
Ja.
Der aber auch...
schon was Besonderes an sich sein kann.
Genau, der aber auch, sagen wir mal, kritischeren Beobachtern da nicht unbefriedigt lässt. Ne?
Ja, finde ich auch, soll ja auch so ein bisschen das Ziel, also zumindest meiner Ansicht nach, sein von der ersten Lage, dass es halt so ein bisschen ein einfacheres, großes Gewächs ist. Wobei, da sind wir uns ja auch im VDP, sollten wir uns da wahrscheinlich noch einiger werden, denke ich, aber das ist halt ein bisschen halt auch die Unterschiede, die traditionellen Unterschiede der einzelnen Regionen, dass halt manche Regionen ohne erste Lage arbeiten und andere wieder mit. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr unseren gemeinsamen Weg entdecken, vielleicht im VDP. Auf jeden Fall einer der Kritikpunkte, die wir uns stellen müssen.
Aufgaben.
Ja, genau.
Zukunftsaufgaben, ja. Ja. Fein. Was sind deine Projekte für die Zukunft? Du hast ja einiges in den letzten Jahren schon hier so ein bisschen neu justiert.
Ja.
Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, was meinst du, wo steht das Weingut Heidle, sagen wir mal, in einer schon absehbaren Zeit von den nächsten 5 Jahren?
Naja, gut, das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ambitioniert an und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber es ist auf jeden Fall, man darf ja träumen und ich träume schon davon, dass wir irgendwann einer von den, anerkannten Weingütern von Deutschland sind und vielleicht da irgendwo auch wirklich an der Spitze von Deutschland mitspielen können. Das wäre zumindest mein Traum oder das ist so mein persönliches Ziel, was ich gerne erreichen würde und vor allem halt auch, dass wir es schaffen, dass die Württemberger Rieslinge nicht nur ernst genommen werden, sondern dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit wird irgendwann, nicht nur für den Riesling aus Württemberg, sondern generell für den Wein aus Württemberg, dass wir nicht mehr irgendwie so der Underdog sind oder so ein bisschen das Schlusslicht, sondern dass wir eben vorne mitspielen können. Und auch international, das ist ja auch witzig, eigentlich wir oder ich gerade habe eigentlich mehr Erfolg in den letzten Jahren auf dem internationalen Markt, im Export, als in Deutschland, weil wir da halt einfach gar keinen Namen haben und somit auch kein schlechtes Image. Und in Deutschland haben wir halt immer noch in vielen Köpfen ein schlechtes Image. Was sich mittlerweile, seit ich ja auch im VDP ein bisschen oben mitsprechen darf, auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich dadurch halt auch mehr Kontakt habe zu den großen Namen. Und mittlerweile kann ich verstehen, warum Württemberg nicht so von jedem ernst genommen wird.
Was glaubst du, ist der wichtigste Grund?
Ja, dass wir kein Profil haben. Und was allerdings schwierig ist, muss ich jetzt auch gestehen, ich habe jetzt so meinen Weg für mich gefunden mit Riesling und Lemberger als zweites Standbein. Bin aber auch der Meinung, dass es nicht für alle Betriebe in Württemberg der richtige Weg ist, weil halt manche doch eine andere Tradition haben und auch andere Stärken haben. Aber wir sollten es, finde ich, schon irgendwie schaffen, ein bisschen mehr in eine Richtung zu arbeiten und gemeinsam und halt doch irgendwie, dass man ein bisschen eine grobe Ahnung hat, wenn man von Württemberg spricht, was einen da erwartet. Weil momentan kann einen halt alles erwarten, von Trollinger bis zu Sauvignon Blanc bis zu Riesling, kann irgendwie alles passieren.
Wenn nicht für ganz Württemberg, dann zumindest für, sagen wir mal so, Regionen wie das Remstal.
Ja.
Oder für andere Ecken, Heilbronner Ecke, was auch immer. Ja, dass es wenigstens da so eine gewisse Kohärenz gibt, genau, dass man weiß, wenn man vom Remstal spricht, dann spricht man von, was weiß ich, 5 oder 6 Rebsorten und das ist es.
Das ist schon vielleicht zu viel eigentlich.
Ist vielleicht schon zu viel, ja. Ja, da gibt es viele deiner Kollegen, die sagen, das ist viel zu wenig.
Ja, ich weiß. Also, ja, das ist ein Problem und ich bin auch nicht sicher, ob wir das gelöst kriegen, aber ich hoffe. Wir sind ja auch gerade, spricht natürlich niemand gern drüber, aber im Prinzip ist Württemberg ja schon in einer großen Krise seit langem und ja, ich hoffe, dass wir da bald rauskommen und einzelne Betriebe schaffen das ja schon ganz gut und ich hoffe, dass wir das dann irgendwann packen, so wie auch andere Regionen uns das schon vorgemacht haben. Die Pfalz oder Rheinhessen waren ja auch nicht immer hatten auch nicht schon immer das Image, das sie heute haben.
Genau. Lernen von anderen ist da manchmal ganz sinnvoll. Und oft spielt auch die junge Generation eine ganz große Rolle. Wenn du heute mal da jetzt in deinen Dunstkreis hier blickst, wie schätzt du das Potenzial der Jungen ein?
Extrem hoch. Erstens mal, ja, also es gibt...
Was will er auch sonst sagen?
Ne? Ja, nee, aber es gibt enorm viele mittlerweile, die richtig gute Sachen machen. Und das ist eben... der Unterschied, die nicht nur gute Sachen machen, sondern die auch eine Vision haben und halt diese Fokussierung mit prägen wollen und die sich auch zusammentun. Und gerade zum Beispiel Christoph Kern war ja auch mein Mitbewohner in Geisenheim und ist jetzt nur im Nachbarort. Der hat es ja zum Beispiel auch schon geschafft, 18 Winzer zusammenzubringen, die dann zusammen einen Gemeinschaftsstand auf dem Stuttgarter Weindorf machen, was sonst eigentlich immer so den Gastronomen vorbehalten war. Und da gibt es jetzt einen ganz neuen Zusammenhalt und auch ein bisschen so, da ist gerade so ein bisschen Aufbruchstimmung drin. Und ich glaube, dass das uns gut tut und dass sich da ganz viel entwickeln wird. Und es gibt momentan extrem viele Jungwinzer, die ganz neu gestartet haben, die quasi wirklich das Weingut in der ersten Generation gerade aufbauen und auch ziemlich viele, die jetzt in der zweiten oder dritten Generation so langsam an den Start gehen. Und also da ist einfach, das gibt einfach viel mehr, wenn ich überlege, mein Vater, die waren, da gab es damals im Remstal 3 Privatweingüter. Mhm. Mittlerweile gibt es allein in Städten gibt es allein 15 privat vermarktende Weingüter. Und das, wenn man das sogar aufs ganze Remstal hochrechnet, da kommt schon einiges noch in Zukunft, glaube ich,
das was der macht. Das ist vielversprechend, andererseits auch extrem notwendig, dass das passiert. Nicht nur für, sagen wir mal, das Image Württembergs, sondern auch, weil wir ja alle auch wissen, dass auch die Genossenschaften mittlerweile kriseln und wenn das irgendwo nicht in ein Desaster führen soll, dann ist es umso wichtiger, dass es da eine junge Generation gibt, die sagt, also wir machen da was. Ne?
Ja, und gut, ich meine, es ist ja meistens so, dass halt erstmal muss es ein bisschen kriseln, bis eine Aufbruchstimmung entsteht. Und ja, ich glaube, dass wir das schon hinbekommen. Und ich denke auch, dass zum Beispiel der Trollinger massiv unterschätzt wird. Ich glaube, dass wir damit noch ganz viel reißen können, weil eigentlich ist ja das, was die Leute gerade wollen. Nur hat er halt leider ein viel zu schlechtes Image schon, dass es keiner mehr ernst nimmt. Aber es ist genau das. Es hat wenig Alkohol, es ist schlank, es ist nicht fett. Es kann extrem frisch sein und auch vor allem als Naturwein ziemlich cool und ziemlich interessant. Gibt es auch schon einige Kollegen, die da ziemlich spannende Sachen machen. Und deswegen glaube ich schon irgendwo, dass wir da beruhigt sein können, dass sich in den nächsten Jahren Württemberg da noch ein bisschen rausputzt.
Dass der Trollinger Potenzial hat, da kann man auch in Südtirol mal gucken. Da gibt es den einen oder anderen, der da durchaus Spannendes draus macht. Und ja, wenn der Ertrag nicht zu groß ist und wenn die Lagen auch für den Trollinger mal vielleicht hier und da eine bessere wird, dann...
Ja, und vor allem, wenn man halt die Maischeerhitzung mal
sein
voll abschafft. Ja,
genau.
Also jetzt haben wir 2018er Pulvermecher im Glas. Also übrigens, der Stettner Häder davor war auch 2018. Haben jetzt den Pulvermecher, Großgewächs, Riesling trocken.
Wie bist du da mit der Wärme klargekommen, mit dem doch recht heißen Jahr?
Ja, wie gesagt, wir haben von 2015 gelernt. Wir haben deutlich früher geerntet. Wir tun auch nicht mehr so viel Ertragsreduzieren, weil wir von Haus aus schon weniger drin haben, aber deswegen wachsen die Reben gefühlt auch vitaler bzw. ausgeglichener. Und wie gesagt, das ist eben der Wein, der nach dem biologischen Säureabbau noch ein pH hatte von 3,11. Und wenn man das jetzt mit dem Häder vergleicht, den wir im Prinzip komplett gleich ausbauen im Keller, ist der in der Nase erstmal relativ ruhig und fast schon ein bisschen überraschend, dass man so wenig riecht. Ja. Sehr zurückhaltend, aber das ist eben diese Mineralik, und wenn man das dann am Gaumen hat, dann entfaltet sich das erst so langsam und kommt dann eigentlich erst so, wenn man das Glas wieder abstellt, entfaltet sich das so richtig, und man merkt halt diesen langen Abgang und diese Salzigkeit. Das ist für mich so die Besonderheit vom Pulvermecher. Hier haben wir jetzt auch keinen Schilfsandstein, sondern Kieselsandstein. Und der Kieselsandstein hat aber ähnliche Eigenschaften, nur hat halt relativ rot, hat einen sehr hohen Eisengehalt auch.
Mhm. Aber bringt Eisen hat ja manchmal diese leicht rauchigen Effekte. Das hat er wenig, ne?
Hat er eigentlich wenig. Bin aber auch, ich vermute, dass das auch ein bisschen noch mit dem Trübheitsgrad dann auch zu tun hat. Ich meine, ich möchte schon, dass hatten wir vorhin den Schilfsandstein, der ein bisschen einen Stinker hat, aber an sich möchte ich schon, dass die Rieslinge relativ reintönig sind. Also ich glaube, das kann auch mal ein cooles Stilmittel sein, aber ich finde, man sollte das nicht zu sehr verzwingen, und ich möchte eigentlich schon, dass die Weine jedem schmecken und jetzt nicht nur den Böxer-Fans, sag ich mal.
Das ist extrem gut, ne? Das weißt du.
Dankeschön.
Das ist extrem gut, weil das ist die Vermählung von Schlankheit, von einer gewissen Leichtigkeit mit einer wahnsinnigen Länge, Persistenz hinten. Wieder die berühmte zweite Trinkphase im Mundraum, wo dann auf einmal der Wein anfängt zu tanzen und wo richtig Musik reinkommt, Schwung und Lebendigkeit, dieser Grip, der da sich so reinarbeitet in die Poren. Ja, das ist ein toller Gesamteindruck einfach. Das ist wie so ein Konzert, wo vieles zusammenspielt und es aber im Ergebnis stimmig ist. Ne?
Ja, und wenn man das dann nochmal ein paar Jahre gereift trinkt, dann bekommt es auch noch richtig Schmelz. Und also das ist auch so, da sieht man einfach, gerade die Lage Pulvermecher ist ja nicht umsonst eine bekannte Rieslinglage, weil, also was man auch sagen muss, die Tradition im Remstal gibt es ja noch nicht lange Privatweingüter. Aber Pulvermecher war halt auch schon lang vor den Weingütern die Lage eigentlich, die Rieslinglage im Remstal.
Also oder vielleicht sogar Tradition. In ganz Württemberg.
Er hat eine viel längere Tradition als Privatweingüter, und kann man deswegen jetzt auch nicht sagen, dass der Name irgendwie berühmt geworden ist durch erfolgreiche Winzer oder erfolgreiche Weingüter, sondern das war wirklich schon eine berühmte Lage, lang bevor sowas künstlich irgendwie jetzt vermarktet werden konnte oder so. Also das war kein Marketing-Erfolg, sondern wirklich die Lage war erfolgreich.
Und der Pulvermecher, der hat früher da das Pulver besorgt für die
Sprengung, Sprengung. Genau. Darüber liegt ein Steinbruch, also ein stillgelegter, und im Volksmund hat man früher die Sprengmeister Pulvermecher genannt, weil die eben das Sprengpulver angemacht haben.
Was zu dir ja auch als Typ passen würde, sind Naturweine.
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Gibt's auch? Oder hast du gemacht und macht es nicht mehr?
Doch, ich habe, also 2014 habe ich meinen ersten gemacht. Wir haben davor schon, mein Vater, damals hatten wir noch einen angestellten Kellermeister, mittlerweile mache ich das ja alles selber. Aber wir haben, ich meine, 2012 damit angefangen, dass wir damals hatten wir auch noch Weißburgunder Großgewächs. War aber auch einer der Weine, die rausgeflogen sind wegen mir aus dem Sortiment. Und damals hatten wir beim Weißburgunder Großgewächs, haben wir immer ein Drittel Maische vergoren und dann rückverschnitten. Und so kam das eigentlich, ich wollte jetzt nicht zu viel erst im ersten Jahr ändern, stilistisch. an den Weiden. Ich wollte jetzt nicht alles komplett über den Haufen werfen, aber ich wollte es ein bisschen besser machen. Und damals war halt meistens die Maischegärung, wurde nach der Gärung direkt ins Edelstahl gelegt und dann auch meistens schon ziemlich zügig filtriert. Und ich habe das halt eben nicht ins Edelstahl gelegt damals, sondern ins Holz und auf der Vollhefe liegen lassen ein Jahr. Und dann hat mir irgendwann der normale Weißburgunder, also der Teil, der nicht Maische vergoren war, hat mir so gut gefallen, weil er so elegant war und schlank, dass ich gesagt habe, es wäre eigentlich ein bisschen dumm, die Maischevergärung da jetzt dazu zu verschneiden. Und habe das dann meinem Vater gezeigt und dann hat er gemeint, ja, und was machst du dann mit dem maischevergorenen Teil? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man auch für sich abfüllen. Und das ist jetzt gerade irgendwie so ein neuer Trend. Der heißt Orangewein oder Naturwein. Das ist ja spontan vergoren. Das hat kein Schwefel gesehen bisher. Da ist noch nichts passiert. Das können wir als Naturwein eigentlich deklarieren. Und mein Vater konnte sich nicht vorstellen, dass das dann jemand mag, hat es dann aber verkostet und war auch ähnlich überrascht wie ich, dass es halt gar nicht so schlecht war. Durch den langen Kontakt mit der Vollhefe war das relativ geschmeidig. Und dann haben wir das getrennt abgefüllt und war eine kleine limitierte Edition, war aber ziemlich schnell vergriffen, haben sich sehr viele Sommeliers geschnappt und hat uns auch die Tür geöffnet in das eine oder andere Drei-Sterne-Restaurant, wo bisher halt kein Württemberger sonst gelistet war. Und war dann ziemlich lang auch bei einem Restaurant in der Menübegleitung und die haben dann auch noch gleich Lemberger aufgenommen. Also von daher war es auf jeden Fall ein Erfolg. Dann habe ich es 2015 wiederholt, aber in der Zeit, wo der 2015er Jahrgang im Fass lag, war das in sämtlichen Zeitungen bei uns hier in der Region und jeder hat irgendwie plötzlich über Orangewein und Naturwein geschrieben und diskutiert, dass mir das irgendwie zu viel Hype drum war. Und dann habe ich so ein bisschen den Spaß dran verloren. Dann habe ich es 2 Jahre nicht mehr gemacht und dann 2018 mit dem Riesling versucht. Und jetzt 2019 wieder mit Weißburgunder, wobei ich mir jetzt gedacht habe, also ich mache das gern, ich trinke das gern, generell Naturweine und Orangeweine. Ich finde das ein mega spannendes Thema. Habe aber jetzt beschlossen, dass ich ja eigentlich das Sortiment kleiner machen will und deswegen jetzt davon habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das 2020 nicht mehr mache. Aber
das können ja andere machen und du besorgst dir es.
Ja. Ja, aber meistens ist dann, oder oft ist dann so im Herbst, dann hat man eh nochmal irgendwie andere Motivation und dann fängt man doch mit irgendwie da irgendwelche
als Spielwiese.
Spielereien an. Ja. Und bei mir war das halt auch nie auf der offiziellen Weinkarte, sondern ich habe das immer so ein bisschen abseits vom Sortiment verkauft. Und hat auch immer, bei mir hat das immer ein anderes Etikett gehabt. Ich habe das immer mit so Camouflage-Etiketten gemacht, um eben unsere konservativen Kunden nicht zu sehr zu verschrecken, dass sie quasi schon, wenn die Flasche in die Hand nehmen, vorgewarnt sind, dass hier irgendwas anders ist.
Aber du würdest es ausschließen, zu sagen, du machst da kleine Gebinde auf diese Art, Naturwein, ohne Schwefel, mit langem Maischekontakt etc. Und rückverschneidest es quasi in den einen oder anderen Wein?
Das würde ich nicht ausschließen, weil erstens mal durch das, dass die, vor allem die Lagenrieslinge ja bei mir sehr lang gären, also meistens bis in Juli, manchmal sogar bis in August rein, gären die und haben von daher eh keinen Schwefel gesehen bis dahin, wären dann also je nach Definition auf jeden Fall auch noch Naturweine, also zumindest nach meiner Definition, unfiltriert und ungeschwefelt. Und Maischegärung ist ja nicht zwangsläufig. Von daher glaube ich schon, auch vor allem bei den Rotweinen, dass da das vielleicht in Zukunft auch vielleicht noch viel normaler wird, dass man dann sowas auch mal abfüllt. Und wir haben ja auch mittlerweile, hat sich auch der Schraubverschluss vor allem bei unseren Gutsweinen etabliert. Sonst haben wir es bis jetzt noch nicht im Einsatz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man auch mal dann was ungeschwefelt abfüllt. Und ich meine, die Schwefelgaben sind eh schon sehr gering bei uns, aber dass man es auch mal komplett bleiben lässt, kann ich mir vorstellen. Und Maischegärung im Rückverschnitt möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Also ich will mich jetzt nicht davon distanzieren. Ich glaube nicht, dass ich so ein 100%iger Naturweinwinzer werde, der dann nur noch das macht. Weil dafür mag ich auch die konventionellen Weine nebenher zu sehr, sind wir wieder bei den zwei Lieben.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich wünsche mir, dass Württemberg irgendwann eins von den ernstgenommeneren Weinbauregionen wird.
Cool. Dann ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
Hat viel Spaß gemacht hier bei dir und alles Gute für die nächste Zeit.
Danke ebenso.
So, ihr Lieben, das war das Riesling-Tasting mit Moritz Heidler, dem kreativen und mutigen Bio-Winzer aus dem Remstal im deutschen Weinbaugebiet Württemberg. Nächste Woche habe ich einen in mehrfacher Hinsicht echten Exoten der Weinbranche am Mikrofon, einen Gymnasiallehrer, der am Rande der Schwäbischen Alb auf einigen der höchstgelegenen Weinbergen Deutschlands, abseits der weintouristischen Hauptrouten und deshalb vergleichsweise wenig bekannt, erfolgreich Weinbau betreibt. Die Rede ist von Helmut Dolde in der Gemeinde Frickenhausen-Linsenhofen, der vor vielen Jahren sein Hobby zum Beruf und die Berufung zum Job gemacht hat. Also schalte wieder ein, wenn am 29. Januar die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich wie immer, lass es dir schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.